schlotternde Knie bei gestandenen Männern oder auch Frauen. Innovationstheater. Das verbrennt ja wirklich Geld. Das ist eigentlich das Kernthema jeder datenorientierten oder dateninspirierten Optimierung. Bei solchen Themen, da hilft dann auch, glaube ich, nur noch eine Reorganisation. Wir geben dir ein neues Werkzeug. Die Gabel für die heiße Kartoffel. Datendurst. Der Podcast für Neugier auf Data und Analytics. So, moin. Wieder mal zurück bei Datendurst. Herzlich willkommen. Ich habe heute einen sehr interessanten Gast bei mir, und zwar die Steffi Ferch. Wir kümmern uns heute um das Thema Daten in der Kreativbranche. Warum ist dateninspirierte Kreation eigentlich so schwierig und wie schaffen wir das aber trotzdem? Dem Thema wollen wir uns heute widmen. Steffi hat mir jetzt gerade in der Lobby gesagt, sie ist heute auch direkt in der richtigen Laune. Ich bin gespannt. Super, wenn man den Spirit dann direkt mal mitbringt. Wahrscheinlich praxisinspiriert heute. Aber bevor wir loslegen, ihr kennt das Ritual, der Stellenmarkt für Data and Analytics. Und ich habe mir heute gedacht, wir machen das mal anders. Steffi, du bist nämlich selbstständig, dich kann man also buchen. Was bietest du an?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, was biete ich an? Ich bin jetzt seit knapp 3 Jahren selbstständig als Unternehmensberaterin mit dem Fokus auf digitale Transformation und Kommunikation. Hört sich wahnsinnig groß an, meint aber, dass ich Unternehmen dabei begleite und unterstütze, dass sie eben diese digitale Transformation hinkriegen und dass sie gelingt. Und beziehungsweise oder ich unterstütze Unternehmen darin, die Strategien zu erstellen und helfe auch dabei, das Ganze in die Operative zu übersetzen, so in aller Kürze.
Wunderbar, das hört sich doch super spannend an. Also, wenn ihr etwas habt und die Beratung von Steffi gebrauchen könnt, der Link zu ihrem Profil kommt natürlich in die Shownotes. Und wenn ihr einen Job habt oder einen Job sucht im Bereich Data Analytics, dann meldet euch gern, dann nehmen wir euch bei der nächsten Folge auf und können das hier bekannt machen. Also, aber kommen wir direkt mal zum Thema. Vielleicht erstmal zum Hintergrund. Also, woher kommt die Steffi eigentlich? Wir haben vorher schon gesprochen und da hat sie mir erzählt, sie hat Journalismus studiert, hat schon früh bei der UFA die Schnittstelle zwischen Social und Data gebildet. Wann war das? In welchem Jahr? Weißt du es aus dem Kopf? Wie lange ist das her?
Eine gute Frage, weil es sich wirklich anfühlt wie vor 30 Jahren. Es wird nicht vor 30 Jahren gewesen sein, aber es fühlt sich so irgendwie so an. Ich müsste es ehrlich gesagt auch nachgucken, weil ich gar kein Gefühl mehr habe, was in meinem Leben eigentlich passiert ist. Aber gib mir eine Sekunde. Es war 2013.
Also schon lange, lange dabei. Also würde ich jetzt mal sagen, wenn man 2013 schon anfängt, Social Media und Data miteinander zu verknüpfen, das war ja da noch gar nicht so stark vertreten. Von meinem Gefühl her. Vielleicht für andere schon, aber ja.
Ich würde es unterschreiben. Also es ist schon so, dass die Reporting, also ob der Begriff Reporting war damals noch nicht so dominant, wie das heute ist. Es war auch noch kein gemeinsames Verständnis davon da, was Daten überhaupt sind, beziehungsweise was sie bewirken können. Insofern würde ich unterschreiben, deine These.
Ja, wunderbar. Witzigerweise sind wir ja auch irgendwie zu der gleichen Zeit in diesem Thema gemeinsam gestartet. Ich habe ja auch Social Media und Data quasi von Anfang an gemacht. Und das ist auch 2013 angefangen, also gibt schon ein paar Parallelen. Aber erstmal zu dir, also diverse Agenturstationen, sehr interessant, auch mit super spannenden Kunden, also Vodafone, L'Oreal war dabei und hast Expertise darin, einerseits virale Themen datenbasiert aufzuspüren, Redaktionsplanung, SEO, Blogs, Reportings, bis dann bei Ogilvy, bis zum Content Director aufgestiegen, bei McCaw hast du den Aufstieg zum Business Lead Digital Comms und Data gemacht und heute, wie wir gerade gesagt haben, selbstständig zum gleichen Thema.
Ganz genau so ist es.
Ja, wunderbar. Aber erzähl doch mal, ich finde es ja immer toll, wenn man auch die Leute noch mal ein bisschen privat kennenlernt, was sie denn ausmacht. Was machst du denn eigentlich, wenn du mal nicht dich mit Communications und Data beschäftigst?
Dann würde ich sagen, verbringe ich sehr viel Zeit draußen. In der Tat, in der Natur. Gehe wahnsinnig gerne spazieren, wandern, je nachdem, wo ich bin. In Köln kann man das nur überschaubar gut. Aber nichtsdestotrotz bin ich gerne draußen. Ich habe einen Hund, mit dem ich wahnsinnig viel Zeit verbringe. Ich habe auch noch einen Mann, mit dem ich wahnsinnig viel Zeit verbringe. Und ja, ich glaube, draußen sein, aber auch ein Malen. Ich male gerne, ich lese gerne, ich höre sehr gerne Podcasts. Ich habe, würde ich gerade sagen, sehr, sehr viele Hobbys, die ich da aufzählen könnte, Gott sei Dank. Das aber in der Tat auch erst seit der Selbstständigkeit. Davor war nicht so viel mit Hobbys.
Wandern kam mir direkt in den Kopf. Ich habe heute gesehen, also als ich überlegt habe, eine Stelle hier mit reinzunehmen, die es gerade gibt, warum es dazu nicht gekommen ist, erkläre ich gleich. Aber Komoot sucht gerade auch Data Analysten. Also die Wander-App, wer sie nicht kennt.
Ja, kann ich empfehlen.
Ja, habe ich mir gedacht, so ja, ist vielleicht auch gar nicht mal so unspannendes Business. Und was meinst du für Bilder?
Also das kommt jetzt, glaube ich, ein bisschen komisch, aber ich mache Malen nach Zahlen, weil das eine Wirkung hat, zumindest auf mich, wie eine Meditation, weil man sich nur auf eine einzige Sache konzentrieren muss und nichts links und nichts rechts mitkriegt. Und das hat, wie gesagt, auf mein Nervensystem, auf mich eine wahnsinnig beruhigende Wirkung. Und das ist ein schöner Ausgleich zu dem manchmal aufreibenden Joballtag.
Ich finde das total logisch, dass jemand, der sich beruflich mit Analysen beschäftigt, wenn er malt, nach Zahlen malt. Natürlich. Was auch sonst.
Ja, obwohl man ja sagen muss, ich hatte ja in Mathe eine 5-, ne? Also so ganz stringent bin ich nicht, ne? Also mich interessieren Daten hinter einem strategischen Aspekt, sage ich jetzt mal. Aber ich bin alles andere als ein Mathematiker, das muss man schon so sagen.
Ja, ich werde da auch ab und zu mal für auf die Schippe genommen, was ich privat so mit Zahlen verzapfe. Aber gut, das ist doch ein anderes Thema. Letzte Frage vielleicht, was für ein Hund ist es?
Ein Mischling, Labrador-Mischling. Ah, cool. Ja, 12 Jahre alt.
Oh, das ist aber auch schon ein stattliches Alter, ne, für einen Hund.
Ja, sag das immer gar nicht. Ich kann das ganz schlecht verdrängen. Aber er ist Gott sei Dank noch fit. Insofern freue ich mich über jeden Tag.
Fit und erfahren.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Okay, also tauchen wir mal ins Thema ein. Was wollen wir bequatschen? Also wir haben beide die Erfahrung gemacht, dass datenbasierte Kommunikation nach vorne zu treiben echt anstrengend sein kann. Und das ist irgendwie sowas, sagt der Steffi, wie so eine heiße Kartoffel, die keiner fangen will. Und wir klären heute, was macht eigentlich diese heiße Kartoffel aus? Wer will sie auf gar keinen Fall fangen? Und wie bringen wir die heiße Kartoffel auf eine angenehme Temperatur, sodass man sie vielleicht nicht nur fangen, sondern auch essen will. Ja, dann können wir ja eigentlich mal loslegen. Was ist denn aus deiner Sicht die heiße Kartoffel?
Ja, ich glaube, die heiße Kartoffel fühlt sich für viele an wie ein Monster, wie eine Riesenaufgabe, die es ein Stück weit natürlich auch irgendwie ist. Weil ich glaube, jedes Mal, wenn jemand Daten hört, je nachdem, von welcher Ebene wir sprechen, sehen viele Menschen in erster Instanz etwas, das sie nicht greifen können. Das ist für viele sehr schwer zu fassen, zu verstehen und es ist mit einer hohen Komplexität verbunden, für viele zumindest in der Assoziation. Und natürlich auch, je weiter man sich von der IT, sag ich jetzt mal sehr verknappt, entfernt, zum Beispiel mehr in den kreativen Bereich geht, desto weniger Verständnis herrscht halt auch manchmal zum Thema Daten. Und ich glaube, das Thema Daten ist ja in Gänze erstmal ein riesiges Thema, ja. Das kann ja alles und nichts sein. Das kann, da bin ich ja wiederum dann fast raus, wirkliche große Data Pools irgendwie meinen. Das kann Daten sein, die man irgendwie strukturieren muss. Das können SAP-Anbindungen sein von dann, also es sind ja 80.000 unterschiedliche Ausprägungen von dem Begriff Daten. Und deswegen versuche ich es immer, das möglichst jetzt für meinen Bereich der Kommunikation möglichst krass runterzubrechen, um halt irgendwie jedem zu verdeutlichen, von was sprechen wir eigentlich, wenn wir von Daten reden. So. Und ich glaube nur, schon an der Stelle verliert man die Ersten. Ja, weil es gibt halt wirklich viele Leute da draußen, die irgendwie gehört haben, dass Daten das Öl sind, ja, dass Daten wahnsinnig wichtig sind, aber die halt keinen Bezug zu Daten haben. Und du hast es ja eben schon gesagt, das ist ja irgendwie, sehen wir als ein Stück weit unsere Aufgabe, ja, das zu ändern. Aber es ist halt wirklich, als würde man den größten Schneeball der Welt den Berg hochtragen müssen. Ne? So fühlt es sich halt leider manchmal an.
Ja, doch, das stimmt. Ja, es gibt, ich denke mal, gerade im kreativen Bereich so besondere Herausforderungen, aber im Grunde genommen einige Grundherausforderungen, die es aber auch sowieso überall gibt. Also es ist halt oft so, dass politischer Groundwork fehlt, die Infrastruktur nicht da ist, dass die Daten gar nicht richtig erfasst werden, dass die Daten unsauber sind, dass eben auch gar kein Verständnis dafür herrscht. Und je mehr man sich damit beschäftigt und dann eben sagt, ja, wir müssen noch dies, das und jenes machen, bevor das hier irgendwie überhaupt erstmal ins Rollen kommt, ist die Ungeduld halt gerade auch bei solchen Menschen, die damit gar nicht so viel zu tun hatten, wo deren Expertise das auch nicht ist, die das halt ja eher so als Buzzword mal aufgefasst haben und gesagt haben, so ja, lass es mal machen, ja, dann trifft man halt schnell auf Unverständnis, ne?
Ja, extrem. Und man darf halt, finde ich, auch nicht vergessen, jetzt ein wirklich gutes Data-Team aufzubauen, ist kostenintensiv, ohne aus der Perspektive derer, dass es halt direkt einen Impact hat auf Umsatz. Ne, das ist dann eher die Konsequenz, wenn man halt ein gutes Team hingestellt hat und eine gute Infrastruktur hat und gute Dashboards aufbereitet hat und so weiter und so fort, dann irgendwann wird sich das ja definitiv in einem Umsatz widerspiegeln, aber es ist halt wirklich ein Weg. Und ich glaube, das ist auch ein Problem und der wird ehrlich gesagt auch nicht besser, der Weg, wenn solche Probleme wie Inflation und Co. hinzukommen, wo vielleicht auch der Gürtel ein bisschen enger geschnallt wird, dann wird das Thema Daten relativ schnell nach hinten gestellt, obwohl es eigentlich so, so wichtig wäre, ne?
Ja, das stimmt. Das gibt's ja mit vielen Themen. Also oft habe ich genau die gleichen Worte auch schon über Marketing gehört, ne? Also sind wir in einer schlechten Konjunkturphase, dann wird das Marketing zurückgefahren, obwohl man es da gerade eben auch erst braucht. Bei Data ist es aus meiner Sicht so, du hast am Anfang immer erstmal einen Invest von Zeit, von Geld, von Menschen, ganz klar. Und die Zahlen, die wir dann liefern möchten, um den Effekt dann zeigen zu können, die kommen ja erst, wenn die Investition erstmal da war und die Geduld. Richtig. Und vor allen Dingen auch, also eine Datenkultur oder überhaupt eine Offenheit, ein Verständnis dafür zu schaffen, was Data ist und was wir denn jetzt eigentlich damit machen wollen, muss ja dann auch noch geschaffen werden. Das ist ja, ich mag das immer nicht, wenn man das so sagt, ne, aber das Mindset muss dann eben halt dann auch geändert werden.
Und das ist sehr schwer, ja.
Ja, es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation.
Ja. Und ich glaube auch, das andere kann man, so doof es sich anhört, einkaufen. Ne? Also man könnte sich jetzt einfach ein Team kaufen und das wird dann bei einem irgendwie stationiert und das versucht dann Strukturen aufzugleisen. Aber wie du eben gesagt hast, das Mindset, ne? Also die auch das Bewusstsein der Leute im Unternehmen für den Bereich Daten und welche Rolle sie da auch einnehmen, das ist halt eine Aufgabe, die kann man sich nicht einkaufen, ne? Und deswegen ist die halt auch so wahnsinnig schwer.
Auf jeden Fall. Was hast du denn so für Erfahrungen gemacht? Was gibt es denn so auch, wenn wir jetzt mal über das Thema Kultur sprechen, für Tricks, mit denen datenorientierte Kommunikation umgangen wird? Also mir fallen direkt ein paar ein. Ich bin mal gespannt.
Soll ich mal loslegen oder willst du?
Nee.
Also einer der Klassiker ist ja, wie ich finde, einfach so zu tun, als hätte man das datenbasierte Briefing nicht bekommen. Ja, also es einfach wegzuignorieren und einfach die Idee, die man halt gut findet, zu pitchen und mit reinzunehmen. Und dann, das ist fast schon der zweite Tipp oder Trick, Tipp ist es nicht, bitte, dass man halt kurz vor der Präsentation die datenbasierten Sachen einfach rausnimmt. Auch das schon erlebt. Das sind auch immer wieder bei mir sehr gern gesehene Sachen und Maßnahmen. Und ich würde mal sagen, das sind so die beiden, die ich am häufigsten mitkriege und auch natürlich immer sehr gerne, nee, der Kunde oder die andere Person, die steht nicht so auf Daten, die mag eher Kreativität.
Ah ja, stimmt. Ach, das sind zwei Sachen, die entweder oder, ja?
Ja, genau. Mhm.
Verstehe. Ja, nee, eigentlich nicht, aber naja, gut, wir sind ja bei den Tricks. Also was mir noch so einfällt ist, dass man, wenn es gerade damit anfängt und jemand sich dem Thema widmen soll, Data und Kommunikation zusammenzubringen, und derjenige dann auch auf die Stakeholder zugeht und alle in ein Boot holen will, dass gerade bei den Grundarbeiten so massiv diskutiert wird und alles zerredet wird, dass man mit diesem Projekt einfach gar nicht vorankommt. Den Fall habe ich selber erfahren. Ich habe mich dann irgendwann entschieden, woanders hinzugehen, weil ich da einfach keine Lust mehr drauf hatte. Also das ist etwas, wo man dann auch denkt, okay, was tue ich hier fürs Unternehmen? Das hat ja gar keinen Wert. Total. Also nicht nur, wenn man an sich selber denkt, wie frustrierend das ist, aber das verbrennt ja wirklich Geld. Da kann sich besser keiner in dieser Abteilung hinsetzen und was machen, als sich dann mit diesem Problem weiter zu befassen, wenn dort keine Hilfe kommt. Das ist vielleicht auch direkt ein Trick, den man sagen sollte. Also es braucht doch eigentlich erstmal eine Strategie und die kann nicht von unten kommen. Also ein Fehler, der auch oft gemacht wird, ist, dass irgendwelche Juniors dann eingestellt werden, die mal eben schnell das Thema Data hochziehen sollen. Nee, wenn du wirklich Data machen willst und auch in der Kommunikation, muss das von oben definiert und gelebt werden in all seinen Facetten. Also was für Tools, was für Teams, was für eine Kultur, wie wollen wir Entscheidungen treffen, welche Prozesse wollen wir optimieren? Am besten schon direkt ausdefiniert, welche Teilschritte die haben, weil es sonst nicht vorangeht. Es gibt nur Streit in vielen Situationen. Und eine andere Sache, die ich auch erlebt habe, war, man zieht sich das Thema Data und macht es aber schlecht.
Ja.
Oder macht es irgendwie so gar nicht. Und ist aber irgendwie immer so mit dabei und sagt, ja, oh hi, ja cool und danke. Und irgendwie bewegt sich dann aber eben doch nichts. Das ist super ärgerlich, gerade auch wenn du dann jemand bist in dem Unternehmen, der das Thema Data voranbringen will. Es wird halt viel geschummelt, ne? Deswegen sprechen wir ja auch über Tricks.
Ja.
Das ist wirklich schade.
Ja, ich frage mich dann immer, warum schummeln die Leute? Ne? Also um irgendwie einen Ansatz zu finden, dass man da irgendwie sonst gemeinsam durchkommt, bin ich eigentlich ein großer Freund davon, was zu hinterfragen, was bräuchte derjenige, damit er nicht das Gefühl hat, schummeln zu müssen. Und ich habe mich das gefühlt die letzten 10 Jahre immer wieder gefragt und bin eigentlich immer zu ein paar Erkenntnissen gekommen von den Stolpersteinen, die denen, glaube ich, häufig im Weg stehen. Und das eine ist häufig leider das Ego. Das muss man leider einfach so direkt sagen. Ja, das heißt, man möchte halt, hat irgendwie keine Lust, sich damit zu beschäftigen oder man empfindet seine Ideen einfach als so toll, egal ob die jetzt datenbasiert validiert sind oder nicht. Dann ist es manchmal auch, und das ist ja sehr menschlich, aber nichtsdestotrotz nervig, eine Angst. Also eine Angst, dass jemand anderes dann denkt, dass man nichts weiß, also dass dann Kritik irgendwie auf einen zukommt und eine wahnsinnige Unsicherheit, was das Thema Daten angeht. Ne, weil ich glaube auch da, wenn ich jetzt irgendwelchen Personen Dashboards zeige, dann haben die sofort die Angst, dass sie das nicht richtig lesen können. Oder ich immer, dann wirken immer, habe ich letztens noch zu einer Bekannten gesagt, erwachsene Männer werden zu ganz kleinen Kindern, die irgendwie schlotternd neben einem stehen, weil sie so Angst haben, dass man sie mit ihrer Inkompetenz konfrontiert. Und darum geht's uns ja gar nicht. Ne? Also ich nehme dich da jetzt einfach mal mit rein, sondern wir wollen ja was bewirken. Wir wollen ja, dass die Leute mehr wissen als vorher. Uns ist ja egal, wo die gerade stehen. Dann holen wir sie halt da ab, wo sie stehen. Ja. Aber ich glaube, das sind halt so große, also einmal Ego, einmal eine sehr große Unsicherheit, was das Thema Daten angeht und Angst vor Kritik. Das würde ich sagen, sind so die Hauptstolpersteine an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Ich fühlte mich gerade direkt so dran erinnert, als du darüber gesprochen hast. Also ich habe mal eine Kommunikationsschulung genießen dürfen bei Innogy. Die nannte sich COCOM, Kooperative Kommunikation von Moritz Küffner. Und dem ging es immer darum, dass man in der Kommunikation versucht, maximal empathisch zu sein. Also zu verstehen, warum verhält sich denn jetzt eigentlich mein Gegenüber so, wie es das tut. Oft merkt man ja irgendwie in der Kommunikation, es knirscht irgendwie, es wird irgendetwas gesagt, ja, aber ja, das, was gesagt wird, legt nicht so richtig offen, was eigentlich in der Person vorgeht. Und er sprach dann immer von den beiden Star-Dirigenten des Lebens, Angst und Nutzen. Ich glaube, das trifft auch hier in diesem Thema zu, so. Du hast es schon mit Angst angesprochen, die eine Seite, schlotternde Knie bei gestandenen Männern oder auch Frauen, kann ich mir das genauso vorstellen.
Definitiv.
Oder eben der Nutzen, was habe ich denn davon, wenn ich das Thema eben nicht vorantreibe? Und auch das ist etwas, wo man halt nur mit Anreizen arbeiten kann, glaube ich. Ne? Also dass eben die Leute dafür belohnt werden, die sich in diesem Thema mit einbringen. Nur sind wir jetzt auch sehr auf einer Mikroebene unterwegs. Ne? Wenn das jetzt 1-2 Persönchen sind in einem Unternehmen, dann kann man das vielleicht noch lösen. Ich war schon in Unternehmen unterwegs, da waren sehr, sehr viele solcher Leute.
Ja, und dann wird es schwierig.
Das ist wirklich, und das kann auch keiner, nochmal keiner irgendwie auf der operativen Ebene irgendwie lösen. Es braucht eine Strategie, es braucht Weisung, es braucht Ziele und
Verantwortlichkeiten, ne?
Ja,
klare
klar.
Rollen, ja. Das ist mal, deswegen muss ich auch immer so lachen, wenn Leute sagen, ja, möglichst alles ohne Hierarchien und so weiter. Ja, das mag ja an manchen Stellen funktionieren, aber ich glaube, das ist definitiv, und ich finde, da sind Daten eigentlich ein ganz gutes Beispiel für, da braucht es Strukturen. Ja, da braucht es jemanden, der jemand anderem sagt, was machen wir jetzt? Ne, was ist der Plan? Was ist die Strategie dahinter? Das heißt, ich glaube nicht, dass grundsätzlich der Ansatz, keine Hierarchie zu haben, behilflich ist. Ja, also das gerade bei dem Datenthema halte ich es für sehr wichtig, dass von oben eine Ansage kommt, was ja nicht heißt, dass man den operativ arbeitenden Menschen sagt, was sie zu tun haben.
Es kommt drauf an. Es kommt auf die Kultur des Unternehmens an. Wenn die Leute so intrinsisch motiviert sind, dass sie sich die richtigen Themen ziehen und dass sie sie auch vorantreiben und dass sie eben solche politischen Spiele nicht machen, dann ist so eine agile Kultur auch für Data sehr, sehr nützlich. Es gibt ja auch unzählige Startups, die genau diese Kultur haben und datenbasiert groß geworden sind. Nur wenn du Unternehmen hast, die ein konservatives Geschäftsmodell haben oder ein Geschäftsmodell, was mit Data erstmal im ersten Sinne gar nichts zu tun hat, dann ist es auch oft sehr schwierig, Data in dieses Geschäftsmodell zu integrieren. Häufig passiert dann auch ich habe es letztens auf LinkedIn gelesen, diesen Ausdruck, ich finde den so hervorragend, Innovationstheater.
Ja, stimmt auch.
Das Thema Data wird dann irgendwie in der Kommunikation ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr. Und wenn du drinsteckst in dem Unternehmen, denkst du dir so, was macht ihr da eigentlich? Was sollen auch Kunden denken, die auf euch zukommen und mit euch zusammenarbeiten wollen und dann merken, das ist ja alles nur heiße Luft?
Das ist ja auch schon fast unabhängig von dem Bereich Daten ein Problem, ne, dass sich Unternehmen sehr, sehr häufig in der Außendarstellung als etwas darstellen, was sie dann nicht sind. Mhm. Da ist ja eigentlich das beste Beispiel der Fachkräftemangel. Ne, also ich glaube, der resultiert natürlich neben noch ganz vielen anderen Gründen und Motiven auch ein Stück weit daher, dass viele Unternehmen etwas behaupten zu sein, was sie nicht sind. Und dann fängt jemand an und merkt halt an Tag 2, dass das einfach nicht stimmt, was er im ersten Gespräch mitbekommen hat oder welchen Eindruck er von dem Unternehmen hatte. Und klar, das führt dann zu einem Problem. Und genauso ist es bei Daten auch. Wenn man 3 Data Analysts anstellt, die riesig intrinsisch motiviert sind und Lust haben, was zu reißen und richtig was aufzubauen und kommen dahin und man hat ihnen vorher gesagt, Struktur ist alles da, macht euch keine Sorge, ihr fangt nicht auf der grünen Wiese an. Und dann startet man und ist gerade mal Google Analytics irgendwie am Start. Das ist schwierig, ne? Das ist einfach Fakt.
Die Frage ist ja auch, wie Google Analytics am Start ist. Also ob da
wie Google Analytics. Oh ja, ein weites Feld. Ja.
Also man kann ja den Basecode einfach mal installiert haben oder eben das volle Tracking-Setup da realisiert haben. Ja, genau. Ja. Wer möchte denn auf gar keinen Fall die heiße Kartoffel fangen? Was fallen dir so für Rollen und Personen ein, die so typisch sind? Vielleicht kennt man ja die einen oder anderen Papaima.
Also ich muss fast sagen, es ist fast leichter zu benennen, wer die heiße Kartoffel fangen möchte, als wer sie nicht fangen möchte. Weil wer möchte sie nicht fangen? In der Regel möchte Account sie nicht fangen, so, weil das bedeutet halt noch mehr potenzielle Projekte, ne, die sie irgendwie schultern müssen. Und das meine ich immer alles gar nicht despektierlich, ich verstehe das menschlich, aber es ist halt nicht der Sache dienlich. Ne? Also das heißt, Account möchte es schon in der Regel nicht fangen. Dann Projektmanagement auch nicht, weil um ein Projekt auf eine sehr gute Art und Weise durchsteuern zu können, dann musst du das Projekt verstehen. Ja, das ist ja auch das, was viele nicht nachvollziehen können. Ich kann nicht die gleiche Person gleich gut auf ein IT-Projekt setzen und auf ein Social-Media-Projekt setzen. Das wird nicht gleich gutes Projektmanagement. Das heißt, auch da schwierig. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass es bei Kreativen auch schwierig ist, weil einfach sie das Gefühl haben, dass Daten sie sehr stark limitieren in ihrer Kreativität. Und das ist auch eher sowas, was der Stratege dann reindrückt, obwohl das eigentlich gar nicht von Interesse ist, aus der Perspektive jetzt von Kreativen. Das heißt, ich würde sagen, die 3 Bereiche haben die geringste Affinität, irgendwas mit Daten zu machen.
Mir fallen auch noch einige mehr ein. Mhm. Aber ein Kniff für die Kreativen kann sein, habe ich mal gefunden, dass das funktioniert hat, war nicht von datenbasiert oder datengetriebener Kommunikation zu sprechen oder Kreation, sondern von dateninspirierter Kreation. Ja? Also es ist keine Pflicht, dass du deine Kreation auf Daten aufbaust, aber du solltest schon diese Ideen dafür berücksichtigen. Und wenn du diese Handlungsempfehlungen, die anhand von Daten gemacht werden, regelmäßig aussortierst, so wie du es jetzt halt gesagt hast, dann ist das auch nicht ganz im Sinne des Erfinders. Also man sollte zumindest dann auch schon mal offen sein, so ein bisschen Test and Learn zu machen. Wenigstens einen Anteil. Aber oft ist es ja so, dass solche Ideen dann komplett regelmäßig abgelehnt werden und diejenigen sich eben einfach nur austoben möchten ohne Daten.
Ja, und das Lustige ist ja, und das finde ich auch das Verrückte, dass es ja teilweise auch der Fall ist, dass mal eine Person, die nicht klassisch aus der Kreation kommt, eine sehr gute kreative Idee hat. Ja. Und die wird dann trotzdem aber nicht mit reingenommen in die Präsentation, weil sie eben nicht von einem kreativen Menschen kommt, obwohl das ja durchaus auch ein kreativer Mensch sein kann, ja, auch wenn er im Projektmanagement arbeitet oder sonst wo. Und von mir aus kann er auch in der Buchhaltung arbeiten, wenn es eine gute kreative Idee ist. Und das finde ich auch immer schade, weil das zeigt so ein bisschen, dass es am Ziel vorbei ist. Dass es mehr um das Ego geht als um das Objekt. Und das finde ich schade.
Ich habe auch schon Kreative erlebt oder ich war selber auch mal in der Situation, solche Vorschläge zu machen. Ganz früh in meiner Agenturlaufbahn habe ich für den Kunden Ala damals ein paar Kampagnenideen gemacht. Und da hatte ich einen Chef, der so nach dem ersten Aufschlag mit diesen Ideen, die wir in einem Workshop total motiviert zusammengestellt hatten, und wir wurden richtig abgeholt, würde ich mal sagen. Wir mussten alles umstricken. Was auch zu Recht war, ne? Da fehlten halt noch ein paar Bestandteile und ein paar Ideen waren halt noch nicht so ausgereift. Aber der Chef sagte mir damals, Kreation ist auch ein ganz undankbares Thema. Jeder hat dazu eine Meinung, jeder findet was anderes gut oder schlecht und du kannst die gleichen Ideen irgendjemand anders vorschlagen, der findet die super und wenn du an den Falschen gerätst, dann findet der das halt total doof.
Und das ist ja das Schlimme ist ja, selbst wenn du mit der gleichen Person, teilweise ist es ja sogar tagesabhängig, montags ist die Idee gut, Dienstag dann nicht mehr, ne? Also unterschreibe ich komplett.
Ja, ich habe auch schon Erlebnisse gehabt, dass die Kampagne irgendwie am Montag starten sollte und Freitagabend kam dann das Briefing rein, irgendwie wochenlang wurde an einer Kampagne gearbeitet und ausgefeilt und dann bitte alles umschmeißen und dieses Wochenende eine komplett neue Kampagne entwerfen, wir warten auf eure Ideen.
Also das tun mir zum Beispiel Kreative wiederum wahnsinnig leid.
Ja.
Nur ich verstehe halt an dem Punkt nicht, man könnte ihnen ja total gut mit Daten helfen. Das ist, glaube ich, so der Gap, wo es dann auseinandergeht. In meiner Wahrnehmung ist das so, nutze doch Daten als Sprungbrett, als letztendlich eine Verargumentation von deiner Kreativroute, die danach kommt. Ja. Und wenn die datenbasiert ist, dann kann ja eigentlich niemand was dagegen sagen, weil Daten sind Fakten. So, und dann ist zumindest offensichtlich, dass es einfach eine Meinung ist, dass es ein Geschmäckler ist, ja, was dir dann nicht gefällt an der Kampagne. Aber das ist genau, glaube ich, das Problem. Ich denke, aus meiner Perspektive ist es so, warum nutzt du nicht das Sprungbrett, was ich dir da gebaut habe? Dann kann da niemand was gegen sagen, weil ich liebe ja zum Beispiel auch gute Kreation. Ich bin ein großer Fan von tollen Kampagnen. Aber die sind doch noch viel, viel besser, wenn sie datenbasiert sind.
Ja, natürlich. Also geht man jetzt mal voll aus, ne? Vielleicht gibt es auch welche, wo gesagt wird, oh gut, dass wir da mal out of the box gedacht haben, ne? Daten können ja auch nur das widerspiegeln, was schon passiert ist oder was schon kommuniziert wurde oder wo irgendwie mal Daten drüber gesammelt wurden. Wenn man jetzt was ganz Neues, Innovatives macht, braucht man vielleicht auch die Ideen, die nicht datenbasiert sind. Aber das, was du meintest, ist ja eigentlich anders formuliert, wenn du deine Kreation, zumindest einige Ideen davon, auf Daten aufbaust, sicherst du die Idee auch ab. Also sie kann schwerer umgestoßen werden.
Und ich meine, man kann ja auch immer, das finde ich eh, dann bring halt mehrere Ansätze mit und nimm halt einen datenbasierten mit und einen, der dir halt in den Kopf gekommen ist, den du einfach wahnsinnig gut findest, ohne dass der datenbasiert ist. Auch das funktioniert ja. Aber dass du zumindest einen davon irgendwie sicher hast in der Argumentation, ne? Und ich glaube, da herrscht häufig halt so ein, so Plattform für Konflikte, die eigentlich gar nicht sein muss.
Ja, das stimmt. Ja, ich überlege gerade noch, wir waren bei den Rollen stehen geblieben.
Ja, du hattest noch Ideen. Du hattest doch noch Ideen, wer noch nicht so datenaffin ist.
Also gibt ja gerade auch, wenn du mit der These, Data muss ein Thema sein, was von oben ausdefiniert wird und ein Stück weit auch vorgelebt wird, kommst. Dann kommst du ja automatisch irgendwann auf das, ich sag jetzt mal, GF und GF-1 Level zu. die voll mit Themen sind, die diese heiße Kartoffel auch überhaupt gar nicht fangen wollen, weil sie gar keine Zeit dafür haben. Ja, also sie können das ja in ihrem krassen Arbeitsalltag sehr schwer unterbringen, sind oft gesteuert auch von vielen Anfragen, die sie bekommen. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Investoren, die sagen, pff, nee, du machst jetzt mal dies oder jenes oder Mutterunternehmen. Das ist dann auch schon mal schwierig. Und was ich auch noch gefunden habe, waren solche, ich nenne es mal Data Rookies. Die haben die Kartoffel eigentlich schon gefallen. Damals war sie aber vielleicht viel kleiner und nicht ganz so heiß und haben schon erste Reportings aufgebaut, die aber mit Sicherheit noch ein bisschen ausbaufähig sind und verfeinert und professionalisiert werden können. Wollen das aber auf gar keinen Fall an jemanden abgeben, der das professionell macht oder verbessern möchte, weil sie dann ja die Hoheit über dieses tolle Thema verlieren würden. Auch unfassbar schwierig.
Glaube ich.
Ich glaube, bei solchen Themen, da hilft dann auch, glaube ich, nur noch eine Reorganisation. Damit meine ich jetzt auf jeden Fall, dass man die Leute behalten soll. Ja, also ich spreche jetzt nicht hier von dem großen Abbauplan und die Leute sollen vor die Tür gesetzt werden, beileibe nicht. Aber wenn das Datenthema an der falschen Stelle ist, dann muss man es an die richtige Stelle bringen und sollte dann vielleicht ein neues Team schaffen, wo solche Leute dann eben auch ein Zuhause haben und sich dementsprechend einbringen können. Aber auch das ist schwierig, wenn du in der Ebene darüber bist, zu entscheiden, weil du ja auch den Rückhalt der Leute brauchst. Und oftmals sind solche Data Rookies ja lange im Unternehmen, machen das schon eine ganze Zeit, haben ein gutes Netzwerk, viel Einfluss. Es ist und bleibt politisch, obwohl wir eigentlich ja gar nicht politisch gesteuert sein wollen im Data-Bereich.
Nee, und das ist, glaube ich, genau die Krux. Ne? Also ich glaube, immer wenn es um Daten geht, wird es sehr schnell tief und strukturell. Ne? Also zum Beispiel auch das mittlere Management. Ne? Das ist aus meiner Perspektive zum Beispiel auch sehr wichtig im Überzeugungsprozess, so würde ich es mal nennen. Aber da hakt es auch wahnsinnig oft. Weil das Personen sind, die haben sich jetzt ihre Strukturen, ihre Prozesse über Jahre so aufgebaut, wie sie gerade sind. Und möchten nicht, dass man sie verändert. Ja, das wird auch dann schnell als Kritik an der Person und so weiter wahrgenommen. Ich sage immer, ich mache das nicht, weil ich besonders großen Spaß dran habe, hier irgendwen zu ärgern, sondern ich mache das, damit euer Laden halt noch in x Jahren da ist. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch vielen nicht bewusst. Das wird halt sehr schnell, sehr persönlich genommen, was natürlich menschlich nachvollziehbar ist, aber was halt nicht der Sache wirklich gut tut.
Ja. Das kann eine Ursache sein, also dass es halt über lange Zeit aufgebaute Prozesse sind. Ich habe auch schon das Feedback bekommen, als ich mal eine Stelle gewechselt habe. Du Tim, tut mir leid, ich finde das Thema Data super interessant und wichtig, aber ich habe da einfach keine Erfahrung drin. Und ich glaube auch, dass ich das vernachlässigt habe, als du da warst. Schade, dass du gehst. Nur ich wollte erstmal die Sachen machen, die ich gut kann. Und das war ultra schade, weil den Chef mochte ich wirklich gerne.
Ja.
Mir fehlt jetzt auch so der konkrete Tipp, wie man damit umgehen sollte, aber vielleicht hilft es dann irgendwie doch mal ein paar Minütchen mehr zu investieren und zu schauen, was braucht derjenige denn eigentlich, was sagt er mir, wie kann ich denn Dinge auch verändern. Das hätte mir auf jeden Fall an der Stelle geholfen. Also ich fühlte, die Dinge, die ich adressiert habe, die sind nicht angekommen. Oder die sind vielleicht angekommen, aber die Leute haben auch gesagt, wir haben es verstanden und ja, ja, stimmt. Aber die Taten kamen halt nicht. Und daran habe ich meine Entscheidung dann auch abhängig gemacht davon.
Ja, das ist, glaube ich, häufig das Problem. Also dass die Menschen das irgendwie nachvollziehen können, warum Daten relevant ist. Da würde ich sogar sagen, kann man in 80% einen Haken dran machen. Das heißt halt nur leider noch lange nicht, dass dann auch was kommt. Ne? Und ich glaube, es wird immer viel zu schnell ins Operative gesprungen. Ne? Also, dass man dann direkt überlegt, welche Tools holen wir, welche Dashboards brauchen wir. Aber eigentlich der große Brocken ist eigentlich, die Leute intern davon zu überzeugen und vor allen Dingen auch zu verdeutlichen, was haben die Personen davon. Das ist letztendlich, ich sag mal, ob man jetzt Daten nimmt oder KI, man kriegt die Leute halt dahin, indem man ihnen halt sagt, was sie für einen Mehrwert von dem Thema haben. Und das wird, glaube ich oder fürchte ich, zu selten gemacht oder auch erst zu spät, wenn das Kind schon halb in den Brunnen gefallen ist, obwohl man das eigentlich initial machen sollte, bevor man mit operativen To-Dos anfängt.
Ja, das geht sehr schnell. Ja, so, das ist die Krankheit bei allen möglichen Data-Themen. Ne? Das ist ja auch gerade in der Data- und Analytics-Szene heiß diskutiert. Ne? Datenstrategie, Datenkultur, das muss zuerst kommen, Dateninfrastruktur, bevor wir überhaupt jetzt irgendwie operativ loslegen. Nur in der Praxis sind es dann eben doch die schnellen Excel-Tabellen und PowerPoint-Charts, die glossy aussehen und dann den Vorgesetzten davon überzeugen, dass man das alles ganz toll macht und schon alles da ist, obwohl eigentlich gar nicht so viel dahinter steckt. Du hattest von Prozessen gesprochen. Ich glaube, das ist so eine Kernsache, über die man sprechen sollte, bevor man überhaupt irgendetwas mit Daten anfangen möchte. Weil wenn du Daten integrieren willst ins Unternehmen, dann brauchst du ja irgendwo einen Anknüpfungspunkt. Du brauchst ja die Prozesse, die du verbessern möchtest. Das ist eigentlich das Kernthema jeder datenorientierten oder dateninspirierten Optimierung. Du musst dir die Prozesse wirklich aufmalen und sagen, was kommt denn hier, wann, wie, wo und mit welchen Metriken, mit welchen KPIs wollen wir das verbessern? Was wäre das denn in der Kommunikation, in der Kreation für dich?
Also ich würde sagen, das fängt schon recht früh an. Und zwar werden immer noch, leider Gottes, Strategien sehr häufig auf Basis von, ich glaube, das ist so, gemacht. Und alleine da können Daten schon einen riesigen Mehrwert stiften. Das ist aber gleichzeitig auch ein Problem zugegebenermaßen, weil es häufig andersrum gemacht wird. Das heißt, man schaut sich nicht die Daten an und baut darauf die Strategie, sondern viele überlegen sich eine Strategie und suchen sich dann die Statistiken dazu raus, die das bestätigen. Ja, schon 100.000 Mal gesehen und ich auch wieder da menschlich nachvollziehbar. Aber es dient natürlich auch da nur bedingt der Sache. Und ich bin persönlich immer ein großer Freund davon, gemeinsam mit dem Kunden oder egal in welchem Verhältnis man da auch arbeitet, Thesen aufzustellen. Ja, das heißt, jeder gibt erstmal seine Meinung rein, so N gleich 1 und sagt, da bin ich von überzeugt, das ist so. Und die Thesen sammelt man und dann versucht man die, das ist natürlich auch nicht immer einfach, aber man versucht sie zu verifizieren oder falsifizieren mit Hilfe von Daten. Und das halte ich für ein total gutes Vorgehen, weil dann jeder seine Meinung reingeben kann, weil erstmal ist ja jede Meinung an der Stelle wertvoll, aber dann halt genauso mittels Daten das Feedback bekommt, hey, das stimmt halt so nicht. Ne? Also können gerne nochmal eine neue und so entwickeln, aber so wie die These jetzt gerade formuliert ist, stimmt sie nicht. Das heißt, schon sehr früh im Prozess. Dann, wenn es darum geht, man hat unterschiedliche Routen, sind wir jetzt mal zum Beispiel bei einer Kampagne, zu evaluieren, welche Route davon macht am meisten Sinn. Ja, das ist dann natürlich teilweise sehr qualitativ und nicht unbedingt quantitativ, aber nichtsdestotrotz sind es Daten, ja, die man erhebt. Und auch an der Stelle macht das total Sinn. Dann, je nachdem, wie groß die Kampagne ist, währenddessen, ja, das heißt, dass man nicht erstmal 365 Tage den einen Flight einbucht, sondern dass man halt nach Zeit X sagt, okay, jetzt müssen wir uns einmal anschauen, wie hat die Kampagne performt oder ob wir daran was ändern oder ob wir vielleicht die Route aufteilen in 3 Flights und halt nach jedem Flight uns einmal anschauen, was müssen wir adaptieren. Und klar, wenn die Kampagne oder was auch immer dann vorbei ist, danach den ehrlichen Recap. Und ich glaube, auch da ist wieder das Problem, wie häufig ich schon drum gebettelt habe, dass nicht derjenige, der sich die Kampagne überlegt hat, auch das Reporting macht. So objektiv können Menschen, auch ich nicht, nicht sein. Ja, also niemand da draußen würde in einem Reporting reinschreiben, die Kampagne hätte so nicht stattfinden dürfen, wenn man derjenige war, der sie sich ausgedacht hat. Deswegen ist ja auch das Thema Unabhängigkeit an der Stelle so wichtig, dass dieses Datenteam halt nicht in einem Team sitzt, sondern dass es halt eben überall, damit meine ich jetzt gar nicht in Sachen Hierarchie überall, sondern einfach nur unabhängig an der Stelle agiert. So, so wichtig, weil man doch ansonsten niemals ein objektives Reporting bekommen wird. Ich verstehe gar nicht, warum das so schwer ist zu verstehen.
Ja, das trifft man aber überall. Ich musste gerade die ganze Zeit an einen Vorgesetzten denken, den ich hatte. Mein erster Data-Vorgesetzter. Wir haben uns genau über dieses Thema unterhalten. Und da kamen halt auch immer die Reportings aus den Gewerken, die die Kampagnen selber gemacht und gebucht und was weiß ich nicht alles haben. Also die dafür verantwortlich waren. Und der sagte, wir müssen das Reporting machen, sonst malen die auf jedes Slide hier sowas und malte mir dann irgendwie so ein kleines Blümchen auf. Also die Leute malen dann lauter Blümchen in ihre Reports. Alles ist total super und toll und hat genauso geklappt, ja, wie wir uns das gedacht haben. Nee, so ist es halt leider nicht. Das ist halt eine Krankheit, die auch anreizbasiert ist, die man in seinem System gar nicht erst am besten implementieren sollte. Oder wenn man sie hat, ist es halt schwer, das auch wieder rauszubekommen. Ne? Man legt sich ja auch eben dann als Vorgesetzter mit den Leuten an, die das früher alles durften. Die durften darüber reporten.
Ja, ich glaube, die Herausforderung ist auch ein Stück weit, ich habe auch in einem Team mal arbeiten dürfen, wo es objektive Analysten gab. Da ist nur dann manchmal wiederum die Herausforderung, dass Analysten in der Regel sich jetzt nicht wahnsinnig gut mit Kommunikation auskennen. Das heißt, um etwas richtig analysieren zu können, gerade in der Kommunikation, muss man Kommunikation zumindest bis zu Punkt X auch verstehen. Ja, man muss wissen, wie war die Kampagne konzipiert, aus welchen unterschiedlichen Bestandteilen besteht sie. Und da wiederum fehlt dann aber häufig auf der Datenanalysestelle das Verständnis für den kommunikativen Part. Ne? Also das ist auch ein Problem. Ich will gar nicht sagen, das ist eigentlich alles total einfach. Macht einfach ein objektives Data-Team hin und die analysieren alles. Das setzt wiederum voraus, dass das Wissen auch andersrum einfliegt. Ne? Also das finde ich auch ganz wichtig, weil es bringt einem auch nichts, wenn man ein Reporting hat, wo ganz, ganz viele Zahlen drin stehen und das ist möglichst objektiv, aber es berücksichtigt halt super viele Dinge der Kampagne nicht.
Deshalb liebe ich Analysten, die sozusagen Quereinsteiger ins Data-Thema sind. Also meine Überzeugung,
das ist meine Überzeugung,
dass diejenigen, die bestimmte Datenquellen analysieren, auch mit diesen Datenquellen mal gearbeitet haben müssen. Ist auch das gleiche Thema, was du am Anfang ansprachst, wenn irgendwelche Projektleiter aus der IT auf solche Themen gesetzt werden, ist genau das Gleiche. Also wenn jetzt jemand ein Data Warehouse konzipieren soll aus der IT für Kommunikation und macht das komplett alleine, wird er absolut nicht die richtigen Metriken und Dimensionen und nicht die richtige Granularität dort hinein programmieren, sondern das alles unter IT-Aspekten bewerten, was ja auch fair ist. Also es ist ja in Ordnung, dass wir die Anforderungen aus allen möglichen Gewerken zusammenbringen und das Beste dann für alle realisieren. Nur braucht es tatsächlich Leute, also Analysten, die dort mitreden und vorher mal genau als Kampagnenverantwortlicher, Social-Media-Verantwortlicher oder was auch immer gearbeitet haben.
Das ist ja bei Strategien nichts anderes. Ne? Also ich sage immer, ein sehr guter Stratege hat sich vorher mal die Hände dreckig gemacht. Ja, also hat vorher mal wirklich auch bis ins kleinste Detail mal sich Inhalte angeschaut, hat Inhalte geplant, hat eine Redaktionsplanung von mir aus auch gemacht. Weil wenn man das nicht zumindest mal gemacht hat, dann kann man das auch irgendwie nicht bewerten. Also der Meinung bin ich, und da habe ich auch schon so viele Beispiele erlebt, im Positiven wie im Negativen. Also ich habe auch schon Personen erlebt, bei denen ich dachte, wow, das ist so ein krasser Stratege. Und das waren in der Regel immer Menschen, die vorher mal so eine Strategie ins Operative übersetzt haben.
Ja, gut, nur sind solche Leute vielleicht auch schwer zu finden. Ne? Wir haben ja gerade gesagt, das auch, wie weit liegen eigentlich Kreative mit dem Datenthema auseinander. Es ist ja schon recht viel. Ja, ein Hack für sowas wäre dann, dass die Analysten, die das analysieren sollen, vielleicht dann mal auch Job Rotation machen oder mit den Leuten sprechen, die diese Kampagnen verantworten und genau darüber reden und Fragen stellen. Wie machst du das denn? Was sind denn für dich eigentlich so die Variablen, die du änderst? Vielleicht in einer anderen Sprache. Ne? Das, ein Kampagnenverantwortlicher wird nicht über Variablen sprechen, sondern über Flights irgendwie, die er verschieden stark ausspielt. Das ist vielleicht dann auch ein Workaround dafür, wenn man die perfekte Person als Analyst dann so nicht findet.
Ja, definitiv. Also ich glaube auch, was ganz wichtig ist, dass man einfach das Thema attraktiver macht. Das ist genau wie bei KI. Wenn man jedem immer erzählt, du wirst ersetzt, du wirst ersetzt, du wirst ersetzt, dann hat derjenige natürlich keinen Spaß dran. Ja, aber wenn man ihm halt sagt, hey, dein Job kann damit cooler werden, ne, und du kannst mehr Zeit für andere Dinge haben innerhalb deines Jobs, dann ist das ja eine ganz andere Geschichte, die man erzählt.
Wir geben dir ein neues Werkzeug, die Gabel für die heiße Kartoffel. Ja, du musst sie nicht mit Händen anfassen. Du kannst, wenn du Daten benutzt, viel besser essen, wenn sie abgekühlt ist. Aber das ist auch eine Sache der Kommunikation, die man dort angehen kann. Was mir gerade noch einfiel, war, wenn die Unit, die die Kampagne verantwortet, selber das Reporting macht, wie kommt man aus der Situation heraus? Ein Trick, den ich kenne, war, als der Übergang des Reportings dann in ein Data-Team stattgefunden hatte, dass vorher vereinbart wurde, dass die Reports, die rausgehen, vorher dann noch abgestimmt werden mit den Kampagnenverantwortlichen. Und das ist kein Bottleneck, das ist ein Qualitätsgewinn. Genau aus dem Grund, was wir gerade besprochen haben. Die Analysten wissen oft ja gar nicht irgendwie, was ist in der Kampagne gelaufen.
Sie können nicht.
Ja.
Sie können genau. Nicht wissen.
Ja. Selbst wenn du ein Analyst bist, der mal in dieser Datenquelle gearbeitet hat, operativ und selber Kampagnen hat laufen lassen und durchgesteuert hat, wird derjenige nicht wissen, was der Kampagnenverantwortliche sich dann an dem und dem Tag gedacht hat. Warum hat er jetzt dieses Element verstärkt und das andere zurückgenommen oder ein anderes Creative eingesetzt?
Ja.
Stolpert man vielleicht auch einfach gar nicht drüber. Und die Ursachen werden dann nicht bewusst. Deshalb ist der Austausch eben der Analysten mit denjenigen, die das ganze Thema zu verantworten haben, bevor das Reporting rausgeht, unfassbar wichtig. Sollte aber auch dennoch klar sein, dass es nicht als Bottleneck auch irgendwie verstanden wird. Also wenn diejenigen, die das Reporting vorher verantwortet haben, dann denken, okay, wir streichen jetzt hier aber mal die negativen Sachen schön raus oder wir formulieren dies und das dann so lange um, bis es weichgespült ist und der Hase im Pfeffer gar nicht mehr zu erkennen ist, das geht auch nicht. Und da hilft vielleicht, wenn man den Analysten dann ein letztes Vetorecht in der Kultur mit einberaumt.
Ja, ich glaube, du hast am Anfang gesagt, dass halt viel mehr anreizbasiert stattfinden soll, ne? Oder dass es zumindest ein sehr starkes Werkzeug oder Vehikel an der Stelle sein kann. Und das wird halt, finde ich, so übergeordnet, aber auch in diesem Bereich völlig unterschätzt. Ich hatte zum Beispiel mal einen Vorgesetzten, der hat als Incentivierung gesagt, Steffi, es ist mir gar nicht wichtig, dass das Ergebnis besonders gut ist, sondern Hauptsache, es gibt ein Learning. So, und eigentlich wollen wir nur dieses Learning, egal ob das dann gut oder schlecht ist. Und alleine das war für mich einen ganz neuen Horizont irgendwie aufgemacht, weil ich vorher immer so gepolt war, es muss möglichst gut sein, was ja auch wieder da total menschlich ist. Aber überhaupt erstmal diese Perspektive einzunehmen, es geht gar nicht darum, dass da ein grüner Pfeil nach oben geht, ja, im Referenzwert, sondern dass man halt sagt, ey, wir haben jetzt herausgefunden, das ist eigentlich so das Gold oder das Öl, ja. Und solche Kleinigkeiten, aber wie du sagst, die müssen halt von oben vorgelebt werden, ne, weil wir reden immer über Fehlertoleranz. Die hört aber in der Regel bei einem schlechten Reporting halt auch auf.
Ja, muss nicht, ne? Also kommt auf die Kultur an, dass man eben auch gemeinsam lernen will. Mir fiel nur eine ganz kleine Kleinigkeit noch ein. Der Vorgesetzte hat das zu dir, Steffi, gesagt. Der Vorgesetzte hat es hoffentlich auch zu dem Kampagnenverantwortlichen genauso gesagt. Am besten, wenn alle drei anwesend sind, sodass die Kommunikation dann auch maximal transparent ist. Wir haben ein bisschen, das vermisse ich gerade noch so, wir haben zwar über den Prozess gesprochen, also welchen Prozess würdest du verbessern bei einer Kampagne und ja, du hast darüber dann ja auch nachgedacht. Wenn du die Schritte nochmal aufzählen würdest von so einem Kampagnenprozess, einfach so zu mitschreiben, was sind die?
Ja, als allererstes geht's in die Research-Phase, dass man erstmal möglichst breit, ohne dass schon eine These existiert, möglichst viele Daten zusammensucht. Und dann werden die Thesen aufgestellt und darauf basierend, entweder man geht direkt rein und formuliert dann drei unterschiedliche Routen. Die werden wiederum getestet, nochmal ein bisschen geschärft und dann gehen sie raus. Oder man formuliert die Thesen am Anfang, das heißt, man fragt erstmal die unterschiedlichen Stakeholder und die können alle ihre Thesen reinwerfen und verifiziert oder falsifiziert diese Thesen und darauf basiert werden die Routen gemacht. Das sind eigentlich so zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Im besten Fall werden die Kampagnen auch während sie laufen nochmal gemonitort und es wird nochmal geschaut, an welche Stellen kommen gut an, welche nicht. An welchen Stellen könnten wir nochmal ein bisschen was drehen. Und natürlich, um Gottes Willen, auch nach der Kampagne einen hoffentlich sehr ehrlichen Recap zu machen, datenbasiert. Das heißt, es sind eigentlich einmal am Anfang, einmal in der Mitte vom Prozess und einmal am Ende.
Ich war jetzt mal so frech und habe mitgeschrieben, einfach ein paar Stichworte, so wie ich die Schritte benennen würde. Es sind, glaube ich, kommen wir jetzt auf 1, 2, 3, 7 Stück. Research, Thesen formulieren, Kreation, Test der Kreation eventuell, also optional, Distribution, Optimierung und Recap.
Ja.
Und was war spannend, jede Kampagne hat ja dann so einen Prozess und eine Kampagne findet ja vielleicht nach einer anderen Kampagne statt. Das heißt, das Recap kann auch Grundlage für den Research der nächsten Kampagne sein. Schön verknüpfen.
Sollte. Im besten Fall ja.
Ja.
Und das ist übrigens auch was, diese Thesen, ne? Also wenn man dann ganz häufig werden vielleicht auch sogar Thesen gebildet und dann schaut man es ja nachher an, ja, haben die gestimmt oder nicht. Und dann gibt es aber keine Person, die diese ganzen validierten Thesen sammelt. Also das heißt, es gibt gar keinen Ort, wo steht, wir haben herausgefunden, das, sondern das ist halt immer nur in den Köpfen, in den E-Mails und so weiter alles drin. Aber es gibt sehr häufig keinen Ort für solche Erkenntnisse, was total schade ist.
Was wäre für dich der perfekte Ort für sowas?
Boah, da müsste ich drüber nachdenken, was das sein könnte. Also ich sage mal, ich will jetzt auch nichts zu Großes nennen, weil vielleicht hören ja auch kleinere Companies zu, für die das unrealistisch ist. Ich fände es schon wahnsinnig toll, wenn ich auf dem OneDrive eine Datei hätte, wo das läge. Ja, also ich will nur sagen, es muss auch nicht immer die XXL-Lösung sein. Es ist auch häufig schon damit getan, dass man ein Shared Document hat, wo diese Erkenntnisse abliegen. Aber selbst das existiert leider manchmal nicht.
Ja, das ist ein guter Anfang. Wenn wir jetzt mal über die große Lösung sprechen, ich habe direkt an Wissensmanagement gedacht, wo man natürlich an den Platzhirschen Confluence denken muss.
Ja.
Ja, also das finde ich sehr, sehr praktisch. Warum? Weil du dort Seiten bauen kannst, Unterseiten bauen kannst, du kannst das alles gut strukturieren nach Themen, du kannst dort alle möglichen Medien mit einfügen, sei es nun Bild, Video, Ton, sonst irgendetwas. Und es gibt vor allen Dingen einen Ort, an dem es eine aktuelle Version gibt, an der alle arbeiten, die Single Source of Truth. Und das wird schnell bei OneDrives schwierig, wenn man keine, also gerade in großen Teams, Konventionen dazu einführt, wie eben dieses Wissensmanagement zu erfolgen hat, auch auf dem OneDrive. Ne? Wenn dort jeder dann seine Dateien abspeichert, hast du nachher ganz viel Wissen, am besten von Kreativen auf dem OneDrive abgelegt, ohne jede Norm.
Ja, da kommen wir wieder zum Thema Strukturen und Prozesse. Ja, ja. Ne? Also es braucht halt schon jemanden, der ein bisschen was reingibt. Und das ist ja auch, ganz häufig wird das so negativ gesehen. Ich finde das eigentlich total positiv. Damit soll man ja nicht Leuten sagen, was zu tun haben, sondern den Leuten nur einen Rahmen geben, ne? Leitplanken. Das hilft in der Regel
sehr. Es geht um Zusammenarbeit und Schnittstellen. Ich weiß, als ich angefangen hatte mit Social Media Advertising, oder nee, gar nicht. Ich hatte da schon Social Media Advertising gemacht, aber bin dann in eine Position gekommen, wo ich das nicht mehr alleine gemacht habe, sondern ich hatte dann eben auch Kreative, die mir die Creatives zugeliefert haben. Das war ganz toll, weil die super Creatives gemacht haben, aber die haben sich mit den Creatives zum Beispiel auch immer so lange Zeit gelassen, dass ich vielleicht irgendwie eine Stunde hatte, die noch einzubuchen zum Start der Kampagne. Und dann fällt dir irgendwie auf, oh, hier ist irgendwie ein Clipping-Fehler drin oder was macht denn der Mauszeiger hier eigentlich in dem Video, was ich da einstellen soll? Das Thema Prozesse ist auch da super wichtig allgemein. Also schon alleine zwischen der Performance-Marketing-Abteilung, sage ich mal, und der Kreation, wenn sie denn außerhalb ist, dass solche Prozesse definiert werden, dass sich auch Timings dann
rückwärts gerechnet werden.
Genau, die eingehalten werden müssen und ebenfalls dann mitgedacht wird, nicht nur Performance und Kreation, sondern auch Data. Was hat wann eigentlich durch wen zu passieren? Wie viel Vorlaufzeiten gibt es? Was sind die Anforderungen eigentlich, wenn ich jetzt als Person A, Person B aus der anderen Abteilung etwas übergebe, welche Anforderungen müssen da eigentlich erfüllt sein, damit er damit arbeiten kann?
Und es ist eigentlich, finde ich, immer so leicht. Ne? Also es bedeutet ja eigentlich, dass man mal die Personen, die an dem Prozess beteiligt sind, irgendwie in einen Raum oder virtuellen Raum holt, sagt, hey, wie sieht der aktuelle Prozess aus? Was sind Stärken, Schwächen von diesem Prozess? Wie sähe unser Traumprozess aus? Und was brauchen wir, damit wir diesen Traumprozess hinkriegen? Das ist jetzt ja nichts, was Wochen braucht. Ne? Und trotzdem ist es halt so, so schwer, weil wir halt ja am Ende dann doch irgendwie Menschen sind und sich dann doch der eine nicht so abgeholt fühlt von dem Prozessschritt und der andere dann das Gefühl hat, dass er in dem Prozessschritt ein bisschen untergeht. Und ich glaube, das ist auch das, was es am Ende des Tages das ganze Datenprojekt so schwierig macht. Auf der einen Seite natürlich auch irgendwie interessant und schön, weil es halt Menschen sind, die das machen, aber halt eben auch wirklich sehr, sehr schwierig und kompliziert.
Sie müssen halt alle zusammenkommen.
Richtig.
Liebe Steffi, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammengekommen sind. Ich gucke auf die Uhr, die Stunde ist gleich voll. Für alle, die so viel Geduld hatten, sich die Folge anzuhören, bedanke ich mich super herzlich. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Gerne wieder.
Das gebe ich so zurück.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Dankeschön.